Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Während zahlreiche Sportarten 1924 in den Zeitungen noch nicht regelmäßig auftauchten, hatte sich die Faszination für den Autosport bereits fest etabliert. Und ein Fixstern im Jahreskalender war der zum vierten Mal stattfindende Große Preis von Italien, der auf der 10 Kilometer langen Rennstrecke in Monza gefahren wurde. 1924 wurden 80 Runden gefahren und zugelassen waren Werksmannschaften mit Rennwagen bis zu 2 Liter Hubraum und einem Mindestgewicht von 650 Kilogramm. Der ursprüngliche Termin sollte der 7. September sein, da aber Fiat und Mercedes ihre Teilnahme zurückzogen, wurde das Rennen auf den 19. Oktober verschoben. Weil Giovanni Agnelli, dem Inhaber von Fiat, die Techniker scharenweise kündigten und zum Konkurrenten Alfa Romeo wechselten, blieb Fiat auch im Oktober fern. Das Hamburger Fremdenblatt berichtete am 22. Oktober über den Verlauf des Rennens. Frank Riede teilt uns also mit, welches Werk die stärksten Autos an den Start bringen konnte und wie gefährlich der Autorennsport damals war, wie sehr auch tödliche Unfälle bei dem Spektakel eingepreist waren.
Der Große Preis von Italien von Kurt Bernhardt. Monza, 19. Oktober. Wohl selten war der Umfang der Beteiligung an einem Rennen so lange ungewiss wie beim Gran Premio d'Italia. Nachdem der Termin zunächst um 6 Wochen verschoben worden war, begann das große Rätselraten über die Teilnahme. Als man schon genaue Beschreibungen der teilnehmenden Fiat- und Miller-Wagen gelesen hatte, auch Delage sollte sich bestimmt beteiligen, zog Fiat plötzlich seine Kennung unter fadenscheiniger Begründung zurück, während Kiribiri neu auftauchte und das Erscheinen von Sunbeam als sicher hingestellt wurde. Schließlich waren aber nur Deutschland mit Mercedes, Werner, Neubauer, Graf Massetti, Graf Zborowski, Frankreich mit Schmidt, Joux, Foresti und Italien mit Alfa Romeo, Ascari, Campari, Wagner, Minoia und Kiribiri, Marconcini, Dott, Cirio zur Stelle. Bei den Mercedes handelte es sich um einen neuen 8-Zylinder-Reihenmotor mit Turbokompressor je 16 Ventilen, 3 Vorwärtsgängen und 4 Radbremse. Die italienische Presse hatte in sehr geschickter Weise die Deutschen als Archipre geschildert und darauf hingewiesen, in welch schweren Kampf Alfa Romeo zu gehen im Begriff sei. In Fachkreisen war man sich darüber klar, dass es sich um ein Duell zwischen Mercedes und Alfa Romeo handeln konnte, da Kiribiri aufgrund seines um 25% geringeren Zylinderinhalts nicht ernsthaft in Frage kam und man sich von Schmidt wenig versprach. Und zwischen den beiden Hauptgegnern wieder wurde der Ausgang als Kerzenfrage bezeichnet. In diesem Punkte war nun Alfa Romeo gewaltig im Vorteil, denn er hatte die Gelegenheit hierin auf der Bahn Erfahrungen zu sammeln, in vollem Maße ausgenutzt. In ganz Mailand sprach man in den letzten Tagen nur noch vom Gran Premio und so glich der Andrang einer Völkerwanderung, obwohl der Himmel bedeckt war. Die Form der Bahn ist eigenartig, eine Ellipse von 4,5 Kilometern Länge, die dann in einer großen, 7 Kurven aufweisenden Schleife von 5,5 Kilometern Länge verlassen und wieder erreicht wird. Diese Bahn war 80 Mal zu durchfahren, also die ansehnliche Strecke von 800 Kilometern zurückzulegen. Der Start begann pünktlich, aber unerfreulich. Werner und Zborowski kamen nicht sogleich weg und verloren 24 Sekunden bzw. 1 Minute 43. Nach den ersten 10 Runden war bereits so viel klar, dass Kiribiri und Schmidt nicht daran denken konnten, gegen die anderen in Wettbewerb zu treten. Gleichzeitig trat die Platzierung in ein konstantes Stadium, in der Weise, dass die ersten 4 Plätze von Alfa Romeo behauptet wurden, während Massetti, hinter dem Werner, Neubauer und Zborowski rangierten, den 5. Platz hielt. Ascari, der sich den 1. Platz bis zum Schluss nicht rauben ließ, fuhr Geschwindigkeiten von 166 Kilometern. Alfa Romeo hatte übrigens einen famosen Signaldienst zur Verständigung zwischen Boxe und Fahrern eingerichtet. Bei allen Beteiligten fand mehrfach ein Wechsel von Fahrern und Mechanikern anlässlich Reifenwechsels und Benzineinnahme statt. In der 45. Runde gab es für Ascari einen gefährlichen Moment, als ersterer beim Herauskommen aus einer Kurve mit dem Wagen ins Schleudern geriet, doch fing er diesen noch im letzten Moment wieder. Nicht so gut ging es Zaborowski in der gleichen Lage. Er wurde aus einer Kurve hinausgetragen und erlitt einen schweren Schädelbruch, an dem er in wenigen Minuten starb, während sein Mechaniker mit geringfügigen Verletzungen davonkam. Massetti war, nachdem er das Benzin verloren hatte, schon vorher infolge Benzinrohrbruches zum Aufgeben genötigt worden. Der Tod Zaborowskis veranlasste dann Mercedes zum Zeichen der Trauer aufzugeben, sodass die vier Alfa Romeo mit Stundenmitteln von 159, 150, 148 und 148 die vier ersten Plätze belegten. Die anderen Konkurrenten konnten sich nicht platzieren, da sie die Höchstfahrzeit überschritten hatten. Geht man den Gründen für den deutschen Misserfolg nach, so kann man ihn einmal in einem ungewöhnlich großen Rennpech, sodann aber in der schon oben erwähnten Tatsache finden, dass Mercedes einen Teil seiner Kerzen erst am Tage zuvor durch Flugzeug, die andere Hälfte sogar erst am heutigen Morgen erhielt. Bedenkt man nun, dass bei der hohen Beanspruchung anlässlich solchen Rennens etwa 50% der Kerzen bei der Erprobung ausgeschieden werden und dass Versuche mit den im letzten Moment eingetroffenen Kerzen vor dem Rennen nicht mehr angestellt werden konnten, so ist es klar, dass diese Ausscheidung weniger geeigneter Kerzen während des Rennens selbst erfolgen musste und dass in der Folge, um damit nicht zu viel Zeit zu verlieren, die Tourenzahl von 6.000 auf wenig mehr als 5.000 herabgemindert werden musste. Mercedes ist somit für sein den Veranstaltern durch Nichtzurückziehung seiner Nennung gezeigtes Entgegenkommen schwer bestraft worden und wird sich hoffentlich in Zukunft nicht wieder von Sentiments, sondern nur noch von kühlen, sachlichen Erwägungen leiten lassen. Ist dies die Schlussfolgerung, dann hatte auch der heutige Misserfolg sein Gutes.
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.